Und soll ich etwas zu meiner Person sagen? Ich bin so dankbar, dass ich zu denen gehöre, die Gott herausgerufen hat aus der Sünde und aus der Welt. Und schon früh durfte ich den Herrn kennenlernen. Ich wusste nicht, wie man sich bei Gott meldet. Und dann habe ich das einfach mal gewagt als Junge hinter einem Hühnerstall und bin im Schnee niedergekniet und habe den Namen des Herrn angerufen. Ganz kurz, aber das war lebensentscheidend für mich, ein Wendepunkt in meinem Leben. Und von dort her datiert eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich durfte dann, bevor ich 20 war, schon eine Bibelschule besuchen. Das hat mir sehr geholfen in meinem Glaubensleben. Später, nach dem Krieg, durfte ich studieren und dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir kamen 1954 nach Europa. Wir stammen aus Kanada, aus deutschsprachigen Familien. Und 1954 kamen wir nach Holland. Wir wollten in Holland missionieren. Nun, dort habe ich eine Zeit lang in einer Bibelschule mitgeholfen, aber auch in Evangelisationen. Aber dann führte der Herr uns sehr deutlich nach Deutschland, 1955. Und bis 1970 war unser Dienst hier zusammen mit verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften und Freikirchen. 1970 kamen wir in die Schweiz. Dort wurden wir gerufen von einer kleinen Gemeinde, die keinen Hirten hatten. Und da wollten wir oder sollten wir nun mithelfen. Nach einem Jahr aber wurde ich an die neu gegründete Freie Evangelisch-Theologische Akademie gerufen und 10 Jahre war ich dort Professor für Dogmatik. Seitdem sind wir wieder fast 2 Jahre in Kanada gewesen und sind jetzt tätig, unterwegs, so wie der Herr es führt, in Gemeinden und an Schulen. Ich bin Gastlehrer an verschiedenen Schulen, unter anderem auch in Wuppertal. Immer wieder und werde demnächst wieder da sein und auch an verschiedenen anderen Schulen. Und dann komme ich in verschiedene Gemeinden und freue mich, wenn ich irgendwie mithelfen darf, um Gottes Reich zu bauen und zu fördern. Vielleicht soll ich noch kurz etwas sagen zu der Art meiner Ausführungen. Meine Art, etwas darzustellen, ist weniger erzählerisch, kaum erzählerisch. Ich bin nicht ein Geschichtenerzähler. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann nicht unterhalten. Und ich hoffe, dass Sie Geduld mit mir haben und vielleicht auch sich ein wenig anstrengen, wenn ich Sie nicht so mitziehen kann mit kurzen Geschichten und Illustrationen. Es ist auch nicht meine Art, journalistisch oder auch beschreiberisch darzustellen, aufsatzmäßig, sondern besonders bei diesem Thema ist es mir in Form von mehrfacher Untergliederung von verschiedenen Punkten oder Themen oder Thesen. Das ist so, wie wenn man eine sehr schöne Stadt besichtigt. Wir waren vor kurzem wieder einmal in Rothenburg, haben den Eltern die Stadt gezeigt. Die Schwiegereltern waren für etwa 6 Wochen in Europa und vor einiger Zeit hatten wir Rothenburg persönlich entdeckt, nachdem wir schon so vieles davon gehört hatten. Nun, wenn man so eine Stadt besichtigt wie diese, dann lohnt es sich, Straße für Straße die Stadt einmal sich anzusehen. Die Stadt ist aufgeteilt natürlich in Straßzügen. Und dann geht man einer Straße entlang, geht vielleicht in dieses Haus, in das Haus. Und in den Häusern besucht, geht man vielleicht von Zimmer zu Zimmer, besonders wenn es ein Schloss ist oder ein sehenswürdiges Haus. In diesen Zimmern gibt es Gegenstände, Möbelstücke, Bilder und so weiter. Und dann geht man von Gegenstand zu Gegenstand. Nach einem Zimmer geht man zum nächsten Zimmer, Gegenstand für Gegenstand. Wenn das Haus fertig ist, geht man zum nächsten Haus. Wenn die Straße fertig ist, geht man zur nächsten Straße, Haus für Haus, Zimmer für Zimmer, Gegenstand für Gegenstand. Das heißt, die Wahrheit Gottes ist aufgeteilt in verschiedene Gebiete, die Gebiete in verschiedene Themen und die Themen wiederum in verschiedene Gegenstände, die wir uns anschauen. Das macht es etwas schwierig. Denn man weiß dann nicht, ist man in einem Zimmer oder auf einer Straße. Ja? Äußerlich ist es nicht schwer. Wir wissen, wann wir in einer Straße sind und wann wir in einem Haus sind. Aber bei Themen ist es nicht immer so leicht. Nun, ich will es Ihnen nicht noch extra schwierig machen, aber damit Sie wissen, wie das aussieht. Wir wollen also über die Gemeinde sprechen. Und es soll hauptsächlich um Wesen und um Wachstum der Gemeinde gehen. Nun könnte man vieles über die Gemeinde sagen, es gehört noch mehr dazu, aber das sollen nun die hauptsächlichsten Themen sein oder Gebiete. Wenn wir vom Wesen der Gemeinde sprechen, dann soll es nun um hauptsächlich drei untergliederte Punkte gehen. Und da wollen wir gleich zum Thema kommen. Ich werde also nicht dieses Mal einen Text lesen und den betrachten. Es werden also nicht Textpredigten sein, sondern thematische Darstellungen dieser Wahrheiten über die Gemeinde. Vielleicht einige Worte zuvor, bevor wir in das Thema Wesen einsteigen, Wesen der Gemeinde. Wollen wir zuerst uns wichtig werden lassen, was Gemeinde eigentlich für Gott bedeutet. Gemeinde sollte uns wichtig sein, weil sie für Gott wichtig ist. Die Gemeinde ist etwas sehr Wichtiges für Gott. Sie ist die Freude des Sohnes Gottes, denn er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Einige Verse hierzu, fast zwei Verse aus Jesaja 53. Dort heißt es in Vers 10 und 11, wird seine Seele, dies ist eine Prophetie über Jesus, wie er sein Leben lässt für seine Erkauften, wird seine Seele das Übertretungsopfer gestellt haben, so wird er Nachkommenschaft sehen. Die Gemeinde besteht aus dem Samen des Messias. Wir sind seine Nachkommenschaft und das macht uns ihm so wert und teuer. Wir sind seine Kinder. So wird er Nachkommenschaft sehen und wird seine Tage dauernd machen. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Wegen der Mühsal seiner Seele wird er es sehen und sich satt freuen. Können Sie sich das vorstellen? Jesus freut sich satt an seiner Gemeinde. Ja, da denken wir gleich, wir müssten ihm doch Kummer machen. Wir sind Jesus wert, nicht weil wir etwas in uns selbst sind, sondern wir sind ihm wertvoll, wegen des Wertes seines Lebens, seines Blutes. Er freut sich, wenn überhaupt jemand Ja sagt zu seinem stellvertretenden Tod. Und es macht ihm Freude, wenn Menschen das anerkennen, dass er sein Leben für sie gab. das macht ihm Freude. Gottes Freude ist im Grunde nach innen gekehrt. Er hat Freude an seiner Schöpfung, weil es sein Werk ist. Er hat Freude an uns, weil wir sein Werk sind, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Durch seine Erkenntnis wird er, mein gerechter Knecht, vielen Gerechtigkeit zuteil werden lassen und ihre Missetaten auf sich nehmen. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben und er freut sich an ihr. Dann haben wir noch eine Stelle, die von der Freude Gottes über die Gemeinde spricht. Gegen Ende der Bibel haben wir ein sehr kurzes Buch, den Judasbrief. Da heißt es in Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag und als Tadellose vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Frohlocken zu stellen, dem, heißt es in Vers 25, sei die Ehre, die Herrlichkeit. Er will uns eines Tages, Jesus will uns eines Tages, seinem Vater mit Frohlocken vorstellen. Weil Jesus sich über uns freut, sollten wir uns über ihn freuen. Zu diesem möchte ich noch darauf hinweisen, dass in Epheser 1 Paulus einmal betet, dass unsere Augen aufgehen möchten für das Maß an Wertschätzung, das Gott, mit der Gott uns wertschätzt. Dass uns die Augen aufgehen möchten für den Reichtum seines Erbes bei seinen Heiligen. Wir sollen wissen, wie viel Gott seine Gemeinde schätzt, wie sehr er sie schätzt. Dieser Vers wird sehr schnell gelesen, eigentlich überlesen, weil er ein Teil eines langen Satzes ist und lange Sätze können wir heute nicht mehr so verkraften. Es ist verlangt von uns, dass wir jeden Teil des Satzes im Kopf behalten, bevor wir zu Ende sind. Glücklicherweise hat es der Deutsche leichter, weil er wegen des schwierigen Satzbaus gezwungen ist, den Anfang des Satzes, den er begonnen hat, festzuhalten, bevor er fertig ist, denn dann kommt erst das Verbum. Das Tätigkeitswort kommt ja in der deutschen Sprache oft am Ende des Satzes. Und das heißt also, dass der Deutsche im Vorteil ist bei den Völkern, weil er dann sein Gedächtnis üben muss. Er ist gezwungen, ein gutes Gedächtnis zu haben. Also ein Plus für die deutsche Sprache hier. Was ist das für eine Gemeinde, die Gott so viel bedeutet? Das ist unsere Frage in diesen Tagen. Unter dem Thema Wesen der Gemeinde wollen wir nun zuerst von dreierlei sprechen. Kurz soll es über den Begriff Gemeinde gehen, über das Wort Gemeinde. Und dann wollen wir von der Gliedschaft der Gemeinde sprechen und später von einer bildlichen Darstellung. Das heißt, es gibt Bilder im Wort Gottes für die Gemeinde. Und diese Bilder helfen uns, das Wesen der Gemeinde Jesu zu verstehen. Also zuerst etwas zum Begriff Gemeinde. Wir sind jetzt in einer Straße und die Straße heißt Wesen, aber wir gehen in das erste Haus und das erste Haus heißt Begriff Gemeinde. Das Wort Gemeinde im Deutschen übersetzt ein griechisches Wort Ekklesia. Dieses Wort ist von einer Benennung übernommen worden, die nennt sich Ekklesia, aber das ist eine Verdeutschung von dem griechischen Wort Ekklesia. Dieses Wort ist im Neuen Testament ein zeitgeschichtliches Wort. Das heißt, es wird bei den damaligen Völkern gebraucht in der Zeitgeschichte. Im alten Griechenland bedeutete Ekklesia, und Ekklesia ist ein griechisches Wort, ist eine Zusammensetzung eigentlich von zwei Wörtern. Das erste bedeutet aus oder heraus, und Klesia kommt von rufen, also herausrufen. Im alten Griechenland ist Ekklesia eine Anzahl von Menschen, die aus ihren Häusern je und wann herausgerufen werden für eine Zusammenkunft, eine politische Zusammenkunft. Gewisse Männer in der Stadt sind freie Bürger und haben das Vorrecht, Anteil zu nehmen an einem Parlament. Dieses Parlament, diese Zusammenkunft heißt Ekklesia oder Gemeindeversammlung. In freien Städten wie Athen gab es solche eine Ekklesia. In so einer Ekklesia durfte jeder zu Wort kommen, der ein Mitglied dieser Versammlung war, dieses Parlaments. Es war eigentlich eine Art Demokratie, nicht eine vollkommene des Landes, sondern für diesen Bereich, für diese Mitglieder war es eine Demokratie. Es war ein Gespräch untereinander. Es hat wohl einen Vorsitzenden gegeben, aber die Versammlung bestand, oder die Art einer Versammlungszusammenkunft bestand aus einem Gespräch zwischen den gleichberechtigten Gliedern. Das Wort wird übernommen von den Römern, der Begriff. Im alten Rom ist die Ekklesia nicht nur eine Ortsversammlung von freien Bürgern, sondern alle Bürger des Römischen Reiches sind wie eine Bürgerversammlung in der Stadt Rom. Wenn die Zahl der Bürger sich erweitert, erweitert sich das Reich. Und so heißt das Reich jener Zeit oder wird benannt nach einer Stadt, Rom. Es ist ein römisches Reich. Und alle Bürger, wo immer sie wohnen in diesem Reich, sind Glieder einer großen Versammlung, einer großen Ekklesia. Wenn jemand also freier Bürger Roms ist oder des Römischen Reiches und wohnt in der Freistadt Philippi zum Beispiel, und er ist ein Geschäftsmann und geht auf Reisen und kommt nach Spanien, auch Tarragona oder Valencia oder Barcelona oder wo immer noch. Und es findet dort nun eine Versammlung gerade statt der freien Bürger des Römischen Reiches an diesem Ort. Dann darf er ohne Zeremonie, ohne weitere Einführung zu dieser Bürgerversammlung gehen und dort mitsprechen, weil er grundsätzlich römischer Bürger ist. Und alle römischen Bürger sind Mitglieder jeder Versammlung der Bürger an irgendeinem Ort. Dieses, sagt ein gewisser Ausleger oder christlicher Schreiber Ramsey, ist wohl die Art und Weise, wie man die christliche Gemeinde verstehen kann. Wenn wir Christen sind, dürfen uns überall zu Hause fühlen, wo es andere Christen gibt. Und ohne weitere Einführung sind wir dort Mitglieder der Gemeinde Jesu. Ich komme von Asch bei Basel. Dort gibt es auch Christen, die treffen sich. Manchmal in Häusern, manchmal in Sälen. Und wenn ich jetzt nach Lübeck gekommen bin, dann weiß ich, ich bin einer von ihnen. Wenn sie Mitglieder am Leibe Jesu sind, Christen sind, dann gehören sie zur Gemeinde Jesu. Und ich bin ihr Bruder und sie sind meine Brüder und Schwestern. Und wir sind hier eins in Christus. Sofort darf ich wissen, ich bin Mitglied der Gemeinde Jesu in Lübeck. Es darf natürlich begrüßt werden, vorgestellt werden von Mensch zu Mensch, das müssen wir, weil wir einander nicht immer kennen. Aber in Christus sind wir schon eins geworden, als wir zu ihm kamen. Das ist das Schöne. Hier sind wir also ein Stück weitergekommen in dem Begriff Ekklesia oder Gemeinde. Im alten Israel hat es diesen Begriff auch. Israel spricht natürlich Hebräisch bzw. Aramäisch später. Das ist ein Dialekt, das sehr dem Hebräischen ähnelt. Aber die Bibel der Juden, der Hebräer, wird ja ins Griechische übersetzt. Und wenn die hebräische Bibel von Kahal spricht, ihrer Zusammenkunft, dann hört man in der griechischen Bibel das Wort Ekklesia. Im Neuen Testament kommt es auch so vor, zum Beispiel in der Ansprache von Stephanus, bevor er gesteinigt wird. Er verteidigt sich ja, weil er angeklagt wird. Und da beginnt er die Geschichte seines Volkes. So hat man damals sich verteidigt. Man hat von Anfang an begonnen. Geschichtlich hat man erzählt. Die Apostelgeschichte 7 ist eine typische jüdische Verteidigungsrede. Und da gebraucht Stephanus das Wort Ekklesia im Griechischen. Wenigstens Lukas gebraucht es, wenn er diese Rede wohl übersetzt. Die hebräische oder israelitische Versammlung in der Wüste, die Gemeinde dort, die Kahal, so heißt es am Hebräischen, ist eine Gemeinde, eine Ekklesia. Das heißt, wir haben zu verstehen, dass das Volk Israel damals eine Gemeinde war, eine große Gemeinde. Wenn diese Gemeinde sich zum Beispiel bei der Stiftshütte oder im Tempel versammelt hat, dann war das nicht eine Ekklesia nach griechischem Muster. Dann war das eine Gemeinde ganz spezifisch hebräisch. Und was war das jetzt das Spezifische? Das Spezifische war, dass die Gemeinde nicht eine Versammlung war, wo Menschen sich zu Menschen versammelten, wie in Athen zum Beispiel. Da versammeln sich Bürger zu Bürgern und sie sprechen miteinander. Nein, hier ruft Gott Menschen. Gott offenbart sich durch den Propheten Mose. Und Aaron ist der hohe Priester, der zwischen Menschen und Gott und Gott und Menschen vermittelt. Hier ruft Gott Menschen. Und wenn die Gemeinde Israels als Kahal sich versammelt, dann versammelt sie sich zuallererst zu Gott. Man kommt zu Gott. Und wenn die Stiftshütte zum Beispiel im Hebräischen ist Zelt der Zusammenkunft, nicht miteinander. Wenn wir eine Zusammenkunft haben, dann kommen wir zueinander. In Israel kommt man zu Gott. Es ist eine Zusammenkunft mit Gott. Natürlich, weil man zu Gott kommt. Und die Menschen aus den verschiedenen Zelten kommen, kommt man natürlich auch zueinander. Aber dieses Zweite ist erst vom Ersten abzuleiten. Primär an erster Stelle ist, jeder kommt zu Gott. Und dadurch kommt man zum anderen Israeliten. So ist es eigentlich auch in der Gemeinde Jesu. Einer ist Herr. Und er ist schon da. Er ist der Anfang der Gemeinde, heißt es. Paulus legt Wert darauf, im Kolosserbrief, darauf hinzuweisen, er ist der Anfang, das Haupt. Haupt für uns bedeutet Aufsicht. Im hebräischen Denken ist Haupt der Anfang. Der Passatag, der Tag des Passafestes, ist Haupt. Der Tage im Jahr, das heißt der erste Tag, da soll ein Kirchenjahr beginnen. Das chronologische Jahr oder das Kalenderjahr beginnt im Herbst. Aber das religiöse Jahr beginnt mit dem Passafest. Dies soll Haupt des Jahres sein. Das heißt, dass der erste Tag unter den Tagen des Jahres sein. Jesus ist der Erste in der Gemeinde und soll den ersten Platz einnehmen, rangmäßig. Und wenn wir zusammenkommen, dann kommt Gemeinde Jesu zuerst zu ihm. Aber je näher wir ihm kommen, je näher kommen wir einander. Wie die Speichen sich um eine Achse sammeln, so sammeln sich Christen, Glieder am Leibe Jesu, sich um Jesus, der in der Mitte ist. Übrigens, ein schönes, persönliches oder auch gruppenweises Bibelstudium. Betrachten Sie einmal die Texte, die davon sprechen, dass Jesus in der Mitte steht. In den Evangelien, Auferstehungstexten, Offenbarung. Sehr schöne Texte, wo es immer wieder heißt, er ist in der Mitte. Daraus kann man sehr viel, davon kann man viel lernen. Also, der Begriff Ekklesia ist ein zeitgeschichtlicher Begriff, der uns bereits manches mitgibt über das Wesen christlicher Gemeinde. Sie ist eine Demokratie, das stimmt, nach griechischem Muster, in etwa. Sie ist aber mehr. Alle Christen sind eine große Gemeinde. Sie ist eine große Bruderschaft, sagt Petrus. Und drittens, Christus ist der Erste und wir versammeln uns eigentlich zu ihm. Wir sind in erster Linie nicht Demokratie, sondern Theokratie. Aber eine demokratische Theokratie. Das heißt, unser Herr und Gott macht uns in Christus zu Brüdern von ihm und voneinander. Vielleicht noch ein Hinweis in Bezug auf den Gebrauch des Wortes oder des Begriffes Gemeinde in Israel. Später kam ja, nachdem die Stiftshütte nicht mehr war und auch der Tempel nicht mehr besucht werden durfte, in der Diaspora zum Beispiel, in der Gefangenschaft, in der langjährigen Gefangenschaft und dann später in der Zerstreuung, hatten ja viele Israeliten nicht mehr so den Zugang zum Tempel. Manche machten dann eine Pilgerreise nach Jerusalem aus fernen Ländern, wie zum Beispiel wir es in der Apostelgeschichte 2 haben. Aber es war nicht so wie damals, als Israel im Lande wohnte. Und jährlich, mehrere Mal im Jahr, dreimal war Vorschrift für jeden Männlichen, hatte man in Israel, in Jerusalem zu erscheinen, an Festen. Dafür gab es dann nach der babylonischen Gefangenschaft die Synagoge. Das war ein kleiner Tempel, ein Abbild eines Tempels an irgendeinem Ort. Damit man eine Synagoge haben konnte, brauchte es 10 oder 12 Juden, jüdische Männer. Und dann konnte man so eine errichten. In so einer Synagoge ging es sehr frei zu. Daher der Begriff auch im Deutschen eine Judenschule. Es geht wie in einer Judenschule. Es durfte jeder das Wort ergreifen. Allerdings gab es schon gewisse Grundsätze. Im Mittelpunkt standen das Wort Gottes, das Gesetz und die Propheten und auch die Psalmen und das Gebet. Das heißt, Gott wurde gehört aus der Schrift, Gott kam zu Wort, das war das Wichtigste. Aber auch der Mensch Gottes durfte zu Wort kommen in Gebet, es wurde gebetet, liturgisch wohl meistens. Aber das Gebet war da, das Reden zu Gott. Aber dann gab es auch die Lehre, das heißt die Besprechung des Wortes. Das Wort wurde gelesen dann konnte etwas darüber gesagt werden. Und an so einer Rede konnte man dann teilnehmen als Zuhörer. Man durfte den Redner unterbrechen. Auch beim Tempel, jeden Sabbat, hatte einer des Hohen Rates, und dazu gehörten etwa 70 Männer, die mussten Lehrer sein können. Einer vom Hohen Rat hielt einen Vortrag in der Gegend des Tempels, im Tempelraum, das war ja ein großes Gelände. Und bei dieser Rede durfte irgendein Israelit, der da gekommen war, ihn zu hören, ihn unterbrechen. Nur musste man schon Bescheid wissen über die Frage, die man ihm stellte, oder den Einwand, den man brachte. Ja? Denn schließlich war es ein Lehrer der Schrift, der dort sprach. Aber jeder durfte Fragen stellen. Und diese Gelegenheit hat wohl Jesus als Zwölfjähriger wahrgenommen, wo er sich mit den Lehrern Israels unterhält. Diese Art und Weise der Synagoge und der Zusammenkünften Israel übernimmt die Gemeinde auch. Es geht da in neutestamentlichen Zeiten etwas freier zu als normalerweise bei uns. Ja, das ist der Begriff Gemeinde. Gehen wir dann, das heißt als zeitgeschichtliches Wort. Ich sollte eigentlich noch sagen, wie Gemeinde gebraucht wird, wenn das Wort sich auf die neutestamentliche Heilsgemeinde bezieht. Was ist da Gemeinde? Wie das Wort in der Zeit gebraucht wird, habe ich eben gesagt. Meistens im Neuen Testament wird das Wort Ekklesia oder Gemeinde von der neutestamentlichen Heilsgemeinde gebraucht. Nur an zwei oder drei Stellen haben wir hier eine andere Bedeutung. Als neutestamentliche Heilsgemeinde bedeutet Ekklesia eine Gruppe von Menschen, eine besondere Gruppe. Ekklesia heißt Menschen oder eine besondere Kategorie von Menschen. Nicht alle Menschen, sondern eine spezifische Zahl oder Gruppe von Menschen. Was das für Menschen sind, will ich noch später sagen. Aber das sei einmal hingestellt. Gemeinde ist Menschen. Nicht eine Sache, sondern Menschen. Wenn das Neue Testament von Ekklesia spricht, dann spricht sie von einer bestimmten Art von Menschen. Diese Menschen werden Ekklesia Gottes genannt oder Ekklesia Jesu oder Christi oder Jesu Christi und so weiter. Das heißt, diese Gruppe von Menschen gehört Gott. Sie ist seine Gemeinde. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die alle solche Menschen einschließt, die das Heil ergriffen haben, denn es ist eine Heilsgemeinde. Alle Menschen vor oder nach Christi kommen, die sich auf Christi kommen und Einsatz in Kreuz und Auferstehung berufen, die sich darauf berufen. Denn schon vor Christi kommen, wusste man, dass der Messias kommt. Und die, die damals auf ihn hofften, als ihren stellvertretenden Messias, die sich zu ihm stellten im Glauben, mit ihm rechneten, die galten damals, Beispiele Abraham, David und so weiter, die sich auf die Verheißung des Messias beriefen, sich dazu stellten, diese galten damals vorweg als Mitglieder einer späteren Gemeinde. Sie gehörten zu einem geografischen oder biologischen Volk, das von Abraham und Isaac und Jakob herkam, genetisch, generationsmäßig. Aber nicht alle in diesem Volk waren die Gemeinde Gottes. Das macht Paulus später deutlich. Nicht alle, die zu Israel gehören, sind Israel. Nicht alle Beschnittene, sondern die, die im Herzen beschnitten sind. Juden. Die Juden, die im Herzen beschnitten sind, die mit der Verheißung rechnen, mit dem kommenden Messias, die sind die wahre Gemeinde Israels. Auf diese ruft Paulus den Segen Gottes herab am Ende des Galaterbriefes. Israel wird nicht als Bezeichnung für neutestamentliche Gemeinde gebraucht, sondern Israel in diesem spezifischen Sinne ist die Auswahl der treuen Israeliten im Volke Israel. Es gibt also zwei Israel, ein größeres und ein kleineres. Die Treuen inmitten der gesamten Gemeinde. Das ist die Gemeinde vor dem Kommen Jesu. Mit dem Kommen Jesu werden ja dann auch, oder bald wenigstens, auch Menschen aus den Goyim, aus den heidnischen Völkern, den nicht-israelitischen Völkern, gerufen zu diesem selben Messias. So dürfen wir auch mit der Zeit daran teilgehabt haben. Wir dürfen heute zu dieser Gemeinde gehören, Kern wovon die Gemeinde Israels war. Wir gehören jetzt auch dazu. Das ist die Heilsgemeinde. Und diese Gemeinde besteht aus allen Menschen, ob sie jetzt im Himmel oder noch auf Erden sind, die sich zu Jesus Christus, dem Messias Israels und der Welt, zählen und rechnen. Im engeren Sinne ist Ekklesia oder Gemeinde gerade die Gemeinde, die in der Welt lebt. So spricht man von der Gemeinde Gottes in einer gewissen Zeit. So wird das Wort auch gebraucht. Und noch enger sind es die Christen an einem gewissen Ort. Die Christen in Lübbecke sind zum Beispiel die Gemeinde Jesu in Lübbecke. Da soll man sich zunächst nicht einen Verein vorstellen, sondern einfach die Zahl von Christen geografisch irgendwo. In Thessalonich sind die Christen dort die Gemeinde in Thessalonich. Oder in Korinth sind die Christen, der Teil am Leibe Jesu, der gerade in Korinth wohnt, das ist Gemeinde Jesu in Korinth. Das heißt, ein Teil der großen Gemeinde irgendwo kann auch Gemeinde heißen. Das heißt, wir sehen immer wieder, ob im großen oder im engeren Sinne, Ekklesia oder Gemeinde ist Menschen, Heilsmenschen, gerettete Menschen. Darauf will ich morgen Abend noch näher eingehen. Und noch zum Schluss, Gemeinde ist auch die Versammlung der Gemeinde. Besonders im Korintherbrief gebraucht Paulus das Wort Ekklesia so. Wir gebrauchen das Wort Gemeinde nicht ganz so. Wir unterscheiden zwischen Gemeinde und Gemeindeversammlung. Die politische Gemeinde, das ist die Zahl der Bürger an einem Ort, aber die Gemeindeversammlung, das ist die Versammlung dieser Gemeindeglieder, dieser Bürger. Im Griechischen wird dasselbe Wort dafür gebraucht. Zum Beispiel in 1. Korinther 11, in den Einsetzungsworten zum Abendmahl, sagt Paulus, wenn ihr en Ekklesia, heißt es im Griechischen, wenn ihr in Gemeinde zusammenkommt, das heißt in einer Gemeindeversammlung zusammen seid, dann soll es so und so zugehen. Ja? Oder Kapitel 14, in der Gemeinde, das heißt in einer Gemeindeversammlung soll es so oder so nicht zugehen. Da wird das Wort Gemeinde gebraucht für eine Zusammenkunft. Das ist nun eine Sache. Menschen kommen zusammen und haben eine Zusammenkunft. Dafür wird das Wort Gemeinde auch gebraucht. Noch einige negative Worte zum Thema Gemeinde. Was ist Gemeinde nun nicht? Wir müssen auch abgrenzen. Negativ oder verneinend gesagt, ist Gemeinde nicht genau das, was man heute mit Kirche versteht. Das Wort Kirche wird ja sehr verschieden oder sehr viel gebraucht in unserer Zeit. Wir haben Großkirchen und Kleinkirchen oder Freikirchen. Das Wort, wie wir es dort gebrauchen, ist nicht identisch zu verstehen mit dem biblischen Wort Gemeinde. Mitgliedschaft in einer irdischen Kirche oder Gemeinde ist für Gott nichts bedeutend. Wie sehr man sich auch hier auf Erden darauf berufen mag, auch als Christ, man sollte wissen, von der Schrift her, von Gottes Warte aus gesehen, ist das nichts bedeutend. Es zählt rein nichts. Es gibt keine Kirche für Gott. Ja? Es gibt keine Freikirche für Gott. Es gibt keinen Verein von Christen für Gott. Es gibt nur seine Gemeinde. Ob der nun hier Mitglied eines Vereins oder einer Kirche oder einer Freikirche ist, das zählt bei Gott überhaupt nichts. Es hat keinen Wertstellung. Wir sollten also nicht zu viel daraus machen. Das mag praktische Werte haben, aber die Linien einer Kirche sind nicht identisch, kongruent, sagen wir in der Wissenschaft. Nicht kongruent, nicht parallel mit der Linie der Gemeinde Jesu. Das Wort ist also nicht eine große Hilfe, wenn wir von biblischer Gemeinde sprechen. Und es ist auch zu bedauern, dass in manchen Übersetzungen aus englischen Büchern, von englischen Büchern, das deutsche Wort Kirche beibehalten wurde, um das englische Wort Church zu übersetzen. Übrigens, beide Wörter, Kirche oder Kirk im Schottischen oder Kerk im Niederländischen oder Kirche im Deutschen, Church auf Englisch, das kommt alles vom griechischen Wort Kyriakos, was so viel bedeutet als des Herrn oder zum Herrn gehörend. Das Abendmahl ist Kyriakos in 1. Korinther 11, das Mahl des Herrn. Es ist sein Mahl. Oder in Offenbarung 1, ich war im Geist am Tag des Herrn, das heißt, an dem Tag, der dem Herrn gehört, an einem Tag Kyriakos. Und dieses Wort des Herrn ist auch für die Gemeinde gebraucht worden in der Kirchengeschichte. Und so ist die Kirche genannt worden des Herrn. Das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke. Nur ist er heute nicht mehr so bedeutend. Das heißt, dieses Wort Kirche bedeutet heute nicht mehr dasselbe als Kyriakos und ist also nicht mehr zu gebrauchen als Wort für Gemeinde. Ein Schreiber sagt im Englischen vom Wort Church, das englische Wort für Kirche, es lässt sich fragen, was aus der Gemeinde Jesu in England geworden wäre, wenn man bei der Übersetzung des griechischen Neuen Testamentes nicht das Wort Church oder Kirche, sondern das Wort Congregation oder Versammlung oder Zusammenkunft gebraucht hätte. Vielleicht hätte man dann anders gedacht über Gemeinde Jesu. Nun, wir wollen uns freuen, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann sind wir dabei. Ob wir zu einer Kirche gehören oder nicht. Das ist das Große. Er selbst. Und deshalb war das Lied so schön, das wir am Anfang gesungen haben. Jesus Christus herrscht als König. Und seine Gemeinde sind wir, wenn wir sein sind. Kyriakos des Herrn.